Praise the Lord. Also, unser neues Thema ist finanzielle Stärke. Und der Leib Christi ist voll von allen möglichen Informationen über Gottes Stand zum Thema Finanzen. Und wir werden, wie ihr uns ja kennt, einfach eine Serie drüber machen. Und ich möchte euch einfach darüber informieren, dass diese Lehre ein Teil einer Serie ist und nicht alles zum Thema Finanzen umfasst, erfasst. Jetzt habe ich einfach eine Frage, wird eine Videoaufnahme auch gemacht? Läuft das irgendwie? Gut, Halleluja, weil das ist mir sehr wichtig, dass will ich, dass es auf Video rausgeht in unser Ländle, dass die Leute, die es möchten, es wenigstens anhören können, Halleluja. Und es ist mir einfach wichtig, dass wenn man sich das anhört, dass man versteht, es ist ein Teil vom Ganzen. Und wenn man hier vorne steht, alle, die vorne stehen, weiß man, das ist anders, als wenn man da sitzt. Man merkt hier vorne, dass dann plötzlich irgendwie so Sachen kommen von links und von rechts und man spürt, Sachen, in die im Geist hier im Raum rumschwirren. Und je nachdem, auf welchem Level man spricht, merkt man auch, dass, sagen wir mal, Sachen, die in der geistlichen Atmosphäre in unserer Stadt und in unserer Nation sind, die versuchen dann so manchmal gegen das Wort zu kommen. Und wenn ich manchmal vielleicht auch ein bisschen lauter und ein bisschen krass werde, hat es nicht mal unbedingt was mit den Leuten zu tun, die hier sitzen, sondern einfach mit dem, was ich möchte, dass das Wort Gottes die geistliche Atmosphäre durchschneidet und ihr sitzt halt zufällig dabei, wo es passiert. Halleluja. Also fühl dich nie persönlich auf den Schlips getreten, wenn du überführt bist. Halleluja. Überführung ist eins vom Besten, was es gibt. Ich habe diese Woche, der Hörer hat mir eine App gezeigt, ich liebe alle Apps, die einfach sind, und er hat mir eine gezeigt, die total einfach ist, wo man Bibelstellen oder Sprüche oder so Sachen nehmen kann und dann da reinknallen und dann aufs Facebook und dann sieht es so aus, als ob man voll was weiß, wie es geht und so. Hat mich doch direkt in Amerika schon der Erste drauf angesprochen, hey, wie machst du das? Sieht voll cool aus. Aber ich habe einen Spruch, weißt du, 3 Minuten ungefähr gebraucht, um das rein und so. Und dann habe ich es ihm gezeigt und jetzt macht er es auch, finde ich klasse. Die heißt, wie heißt die App, Schatz? Word weg oder weg, ist weg. Wordswag. Genau, und ich hatte diese, vor ein paar Tagen kam mir einfach das, Reinigung bringt Autorität. Und wenn wir unsere Gedanken und unseren Sinn reinigen und nach Gottes Wort ausrichten, dann bekommen wir einfach mehr Autorität im Geist. Und das, was wir heute machen wollen, ist einfach unseren Sinn reinigen von dem Müll der Vergangenheit. Und hey Leute, lasst mich euch sagen, wir haben einfach noch einiges an Müll drin. Dass wir einfach Dinge so sehen und hören können, wie sie vom Thron Gottes aus gesehen werden. Und wisst ihr, Jesus hat gesagt, wenn der Sohn des Menschen kommt, nach was guckt er? Er guckt nicht nach vielen Menschen. Er guckt nicht nach vielen Errettungen. Er guckt nicht nach vielen Heilungen, nach vielen Wundern und vielen Zeichen, sondern er guckt nach viel Glauben. Und wodurch kommt der Glaube? Der Glaube kommt durch das Wort. Leute, ich sag euch gleich, ihr müsst gleich nochmal aufstehen, wenn nochmal sowas kommt. Müsst ihr gleich nochmal aufstehen und gleich nochmal hier jubeln und alles mögliche, Halleluja. Der Glaube kommt aus dem Wort. Ahu, wir sind heute Morgen gut drauf, praise the Lord. Was ist das, hey? Okay, ich fange an mit einem Witz. Der eine oder andere ist schon ein bisschen fröhlich drauf, der eine oder andere braucht vielleicht noch ein bisschen Hilfe. Ich habe dem Ben Naftali ein Witzebuch gekauft, um lesen zu üben. Und da ist ein cooler Witz drin. Sagt der eine Junge zum anderen, musst du zu Hause, sagt dein Vater zu Hause auch, dass du vorm Essen beten musst? Und sagt, nö, meine Mutter kocht eigentlich ganz gut. Oh, den fand ich cool. Oh, Halleluja. Halleluja. Meine Mutter kocht eigentlich ganz gut. Aber unser Kind sollte trotzdem beten vorm Essen. Halleluja, egal. Okay, finanzielle Stärke. Ich habe hier ein Bild von jemand gemacht, hier reingesetzt. Ihr seht, ich habe immer auch noch den Recht. Pixabay hat ganz viele Gratisbilder, thank God. Ich bin Stammkunde bei denen. Alles, was gratis ist, der wahre Schwabe. Na, egal. Finanzielle Stärke. Ist jetzt eher ein Bild vom Hörer, ja, als von mir. Aber was ich halt cool daran finde, ist einfach, um dahin zu kommen, wo der ist, musst du total viel, wie sagt man es auf Deutsch, üben, trainieren. Das Wort, mir fällt nicht mal das Wort ein, so viel dazu. Mir fällt nur das Englische ein. Musst du einfach total viel trainieren. Du, wenn du eine Schlapper-Version bist, Ich weiß, von was ich spreche. Kann ich dir einfach nur sagen, mit einem guten Vorsatz und ein bisschen üben kommst du da nicht hin. Um da hinzukommen, dass du einen durchtrainierten Körper hast, um stark zu sein in deinem Körper, musst du einfach wirklich trainieren und du musst dranbleiben. Und ich mag das dann halt immer, die Übertragung im Geist. Und ich hätte jetzt einfach gern mal euch, einfach damit wir so eine Vision bekommen von dem, von was wir eigentlich hier ausgehen. Also wir sind ja Christen hier. Ich erkenne jetzt hier keinen, der vielleicht noch nicht errettet wäre. Ich weiß es nicht, vielleicht ist ja jemand, der nicht errettet ist. Heute ist ein guter Tag, errettet zu werden, falls jemand nicht errettet ist. Wir fangen jetzt einfach mal bei Gott an, der Gott, von dem manche Christen sagen, er will, dass wir arm sind. Das ist wirklich, also ich hoffe, dass ihr nach dieser Predigt, wenn ihr irgendjemand findet, der euch sagt, Gott will, dass wir arm sind, dann sagt, hey, du bist echt arm dran. Naja, egal. Es gibt eine größere Offenbarung. Einfach mal zu sehen, wer Gott ist und wie Gott ist und ob das sein kann, dass Gott wirklich will, dass wir arm sind. Bevor Gott uns, den Menschen, geschaffen hat, hat er als allererstes Mal gewaltige Wasser geschaffen. Meere, die so riesig sind, du kannst nicht mal an das Ende von dem Meer gucken, du kannst die Tropfen nicht zählen, du kannst die Liter nicht errechnen, die Wellen sind riesiger als Hochhäuser. Als Beispiel. Gott hat Berge geschaffen, das ist jetzt der Gipfel vom Himalaya, der ragt über die Wolken hinaus, riesige Berge, die wir ewig brauchen, um sie überhaupt überqueren zu können. Manche kann man überhaupt nicht überqueren. Wenn du dich mal vor einen Berg stellst, wer von euch ist schon mal unten am Berg gestanden, einfach so hochgeguckt? Allein vom Hochgucken kannst du umfallen und das Gleichgewicht verlieren. Das ist so massiv, so groß und so stark. Und es ist einfach nur was Kleines, was unser Gott geschaffen hat. Ich habe ein total coole, alle von euch, die ein iPad haben, ich habe auf meinem iPad eine Folge von 100 Bildern von verschiedenen Galaxien, die NASA freigegeben hat, die man kostenlos angucken kann. Die sind gigantisch. Hier ist jetzt nur eine Galaxie, die ihr so ein bisschen erkennen könnt, und die heißt Geburt eines Sterns. Und wenn ihr die Galaxien anguckt, da seht ihr auch an dem, wie die Forscher die Galaxien benannt haben, so viel interessante geistliche Wahrheiten und Weisheiten drin. Es ist krass. Manche Galaxien sehen so strange aus, so seltsam, dass sie monströse Namen haben, die das einfach ausdrücken, wie sie aussehen. Und manche Galaxien sehen sowas von gigantisch und herrlich aus. Und die haben diese Galaxien einfach entsprechend benannt. Und wir sind ein Planet in einem riesigen System von Galaxien. Unser Gott hat das alles geschaffen. Wow! Gott ist sowas von reich, Gott ist sowas von weit, Gott ist sowas von groß, Gott hat so viele Dimensionen. Wir sind so, der Ben Aftal ist gerade 3D zeichnen. Oh, Mann, 3D. Ey Mama, guck mal, das ist hier 3D und so. 3D ist cool. Gott hat weit mehr als 3D. Ich glaube, Gott hat mehr als 7D, 8D, 12D. Da gibt's Dimensionen, die sind sowas von riesig. Und wenn wir Gott sehen als der, wer er ist und wie er ist, und dann aus der Perspektive anfangen zu glauben, dann zapfen wir nochmal was ganz anderes an, als wenn wir, oh Mann, ich habe hier ein Problem. Okay, also, was muss ich jetzt mal, muss ich bekennen? Das muss jemand, weißt du, was ich meine? Wenn du die Perspektive hast von dem, wer dein Gott ist, dann geht dein Glaube, Und was kommt Jesus zu suchen? Die Bekenner. Die Prinzipieneinhalter, die krassen Glauben. Halleluja. Ich zeige euch noch ein bisschen, was Gott geschaffen hat, bevor er uns in das Ganze reingesetzt hat. Finde ich so süß. Könnt ihr sie sehen? Die Vögel, was sind das für süße Vögel? Hey, ich habe so viele goldige Vögel gefunden, ich musste mich für welche entscheiden, die man kostenlos rausholen kann. Und es gibt einfach, das sind chinesische Ente, hey, was die Chinesen für Enten haben, oder? Habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich noch chinesische Ente essen will. Das esse ich eigentlich voll gern. Oder auch diese, die da zusammensitzen. Also einfach, was für süße Vögel. Und wenn du guckst, hey, was es einfach für niedliche Tiere gibt und was für schöne Tiere. Und es sind ja nur ein paar Tiere. Bei jedem einzelnen Tier gibt es so viele. Wenn du allein Pferde anguckst, es gibt so gigantische Pferde oder so tolle Hunde und Mäuse, kann man sich unterschiedliche Meinungen haben. Ratten bisschen auch nicht gerade mein Ding. Aber wisst ihr, was ich meine? Es gibt so, ist faszinierend und Gott hat das alles geschaffen, bevor er uns hier reingesetzt hat. Dann habe ich jetzt mal, oh, schade, dass man es nicht besser sehen kann. Das soll ein Feld sein mit lauter Mohnblumen. Danke, ihr seid voll dabei, das freut mich. Ja. Das kam auch schon besser als das Wort vorher. Einfach Felder von Blumen. Gott hat so viele, so schöne, verschiedene Blumen geschaffen. Das kann man gar nicht beschreiben. Guck mal, freut ihr euch auch, wenn ihr die Schneeglöckli jetzt so seht? Die Schneeglöckli und die Schlüsselblümle und die kleinen Krokusse. Und es sind einfach nur ein paar. Und die Welt ist voll mit gigantischen Blumen. Wusstet ihr, dass die Orchidee eigentlich wie so ein Überflussparasit aus dem Urwald ist? Wir haben ja eine Orchidee und voll die schöne, besondere Blume. Nein, ist ein kleiner Schmarotzer. Und einfach, wie schön Gott sogar Schmarotzer gemacht. Egal, anderes Thema. Auch Schmarotzer können schön sein, das Wort zum Tage. Halleluja. Ich liebe total auch Bäume. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist so ein Baum, der ganz nach oben geht. Und hier so ein, musste natürlich hier so ein schwäbischer kleiner Zweig mit Schnee drauf. Und einfach auch so ein Wald. Und Wälder sind gigantisch. Einfach was Wälder bewirken für unsere ganze Umwelt, für unsere Luft. Bäume sind so schön. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass es unseren Augen gut tut, auf Grün zu schauen. Also jetzt mal ganz wissenschaftlich gesehen. Es tut deinen Augen gut, einen grünen Wald anzuschauen. Es tut deinen Augen gut, eine grüne Wiese anzuschauen. Wenn du in der Autobahn vorbeifährst, nicht Spaß. Also auch wenn du mal spazieren gehen solltest oder so. Es ist einfach, und Gott hat einfach so einen Reichtum geschaffen an so vielen tollen Dingen. Ich glaube, das ist das Lieblingstier von vielen Leuten, ist einfach der Delfin. Wer von euch hat schon mal Delfine persönlich hüpfen sehen? Also die an euch... Es ist einfach unbeschreiblich, wenn die Delfine so an einem da vorbei, es ist einfach, boah, Gott ist so gut, einfach, ich finde, ihr hättet ja einfach im Wasser verstecken können, weißt du, was ich meine? Aber gerade diese süßen, freundlich wirkenden Delfine, die hüpfen da raus und wie wenn sie ihre Freude zeigen, indem sie aus dem Meer hüpfen, finde ich einfach gigantisch. Und klar, jeder, der Findet Nemo angeguckt hat, der hat so ein bisschen Offenbarung noch bekommen über Korallenriffe im Meer und so weiter. Also Gott hat total viele schöne Fische geschaffen. Und ich muss sagen, eins der meiner Lieblingsorte auf der ganzen Welt ist in Eilat, weil man da schnorcheln kann und die Korallen angucken und die Fische. Ich könnte da schnorcheln. Ich glaube, ich habe mir sogar damals einen Sonnenbrand geholt. Schnorcheln und schnorcheln und mir einfach nur diese Fische angucken, die da rumschwimmen. Das ist einfach... Und es war alles schon da. Gott hat das alles geschaffen und es hat immer noch was gefehlt. Noch was, jetzt eigentlich von Stefan der Lächer, die Cevapcici hinmachen soll, aber ich habe jetzt einfach mal. Gott hat so viel Obst und Gemüse geschaffen, bevor er den Menschen da reingesetzt hat. Wisst ihr, was ich meine? Gott ist sowas von krass in Überfluss drin. Gott ist sowas von krass in Reichtum drin. Gott ist sowas von, boah, mir fehlen die Worte. Wie soll ich auch versuchen, ihn zu beschreiben? Das ist einfach zu fett. Und als er das Ganze geschaffen hat, hat er gesagt, gut. Und jetzt, bam, den Menschen da mitten rein. Ist das nicht? Und da kann doch nicht sein, dass die Botschaft an den Menschen ist, und ich möchte, dass ihr arm seid für mich. Sieh mal, was bringt es dem Schöpfer von Himmel und von Erde, wenn wir hier unten ihn reflektieren, indem wir arm sind? Willst du mich veräppeln? Wisst ihr, was das für eine abgedrehte Lehre eigentlich ist? Wenn du wirklich mal denkst, wer ist Gott? Wie wenn Gott da oben mit seinem Bettelstab sitzt und jetzt, ich habe das Universum geschaffen, ich habe die Erde groß und schön gemacht und jetzt suche ich einen, den ich plagen kann, indem er arm ist. Come on. Okay, wir bleiben da dran. Das neue Jerusalem. Ihr alle wisst vom neuen Jerusalem, steht in Offenbarung 21, die Straßen in Jerusalem sind aus Gold, im neuen Jerusalem. Ich würde sagen, das spricht von massivem Reichtum. Die Mauern sind aus 12 verschiedenen Edelsteinen geschaffen und ich habe jetzt einfach mal was ausgerechnet. Ich habe jetzt mal einen Rubin genommen im Internet, ich habe auf karatonline.de nachgeschaut, falls jemand den Rubin kaufen möchte, das ist ein Schnäppchen. Der Rubin hier ist 11,52 mm auf 9 mm auf 7,05 mm, ist der kleine, nicht, dass ihr denkt, das ist der hier, das ist ein Roh Rubin hier aus Mosambik. Und das links da oben ist der zum Verkauf steht. Also ein ganz süßer kleiner Rubin. Dessen Wert beträgt 183.300. wenn du ihn sozusagen weiterverkaufen müsstest oder Wiederbeschaffungswert von diesem kleinen niedlichen Rubin ist 220.000 Euro. Meine persönliche Meinung ist, dass die Rubinsteine im Himmel wertvoller sind als die Rubinsteine auf der Erde. Aber um einfach mal auf dem Boden zu bleiben, habe ich jetzt einfach mal mit diesem Rubinpreis gerechnet. Und ich habe die Rechnung von Hervey überprüfen lassen. Nachdem ich sie sehr stark vereinfacht habe. Also der Rubin hier ist jetzt ungeschickte Maße für mein Rechenvermögen. Da habe ich jetzt einfach mal gesagt, sag mal, der Rubin ist 1 Zentimeter auf 1 Zentimeter auf 1 Zentimeter. Ist ja ähnlich, ja. Okay, also 10 Millimeter sind 1 Zentimeter, also wir haben hier 11 mal 9, also ist nah dran, okay. Also sagen wir mal, ein Rubin, ein Quadratzentimeter wäre 183.300 Euro wert. So, jetzt haben wir wenn wir die Mauer von Jerusalem nehmen, ein Maß von der Mauer ist 2.200 Kilometer. Richtig, genau. So, jetzt haben wir 12 verschiedene Steine und wenn wir die 2200 Kilometer durch die 12 verschiedenen Steine teilen, dann ist ein Teil von der Mauer 740, ich habe jetzt meine Aufschriebe nicht ausgedruckt. Ich glaube, es waren 740 Kilometer, bravo, so viel zum Thema seine Predigt nicht ausdrucken. 740 Kilometer. So, wir haben jetzt hier 1 Zentimeter der Rubinmauer. Ein Kubikzentimeter ist 183.300 Euro. Wenn wir diese 720 Kilometer sind es, sorry, also sagen, der Rubinteil der Mauer des neuen Jerusalems ist 720 Kilometer. Alle Mathematiker, die mich hier zweifeln angucken, ihr könnt euch das zu Hause in eurer Bibel nochmal nachschauen. 720 Kilometer sind 72.000 Zentimeter, Meter, 72.000 Meter und 72 Millionen Zentimeter, wollte ich sagen. Genau. So, wenn wir, Kubikzentimeter sind 183.300 Euro. Ihr merkt, ich bin voll in meinem Bereich. Und wenn wir das jetzt mal, die 72 Millionen Zentimeter nehmen, haben wir jetzt 1 Zentimeter von der Mauer, von dem 12. von der Mauer. 1 Kubikzentimeter von einem 12. von der Mauer vom neuen Jerusalem. Da kommt wir auf einen Wert, und ich musste mir das unten drunter schreiben, 13 Billionen, 197 Milliarden, 600 Millionen Euro. Zusammengefasst gesagt, das ist viel. Also, 1 Kubikzentimeter von einem der 12 Steine der Mauer, einfach nur so ein kleiner Zentimeter entlang der Mauer, ist über zusammengefasst 13 Billionen Euro. Das hat der Hörer hier dann noch kurz nachgerechnet, ist 176 Mal, circa 176 Mal das Vermögen vom reichsten Mann der Welt. Meine Botschaft heute, erstens, Gott ist reich. So ein bisschen kam es, glaube ich, schon rüber. Es ist ein Bruchteil der Mauer. Dieser Bruchteil ist so klein, den würdest du nicht mehr sehen, wenn er so in der Erde drin liegen täte oder so. Und die Mauer ist 144 Ellen, also das auszurechnen, da fehlen uns vielleicht sogar die Worte für die Zahlen. Ich weiß es gar nicht, ob es da Worte gibt, wenn man das hochrechnen würde, nochmal weiter. Aber das ist einfach crazy krass. Gott ist reich, Gott war schon immer reich und wisst ihr, was Gott mag? Er mag reich machen. Gute Nachricht für heute, hä? Ich spüre so ein bisschen Zweifel in der Atmosphäre, aber ist egal. Hey, dafür sind wir heute da. Ein bisschen falsche Lehre einzuschmeißen, ein bisschen wahre Lehre rein. Und wir hören heute nicht auf, wir fangen heute an. Halleluja. Also, Gott war schon reich. Gott hat die Erde reich gemacht, bevor er den Menschen reingesetzt hat. Und Gott hat den Reichtum der Erde an den Menschen übergeben. Also, das ist eine Sache, das muss ich sagen. Wow. Kann mir jemand einen 10-Euro-Schein mal kurz geben? Halleluja, das finde ich manchmal provozierend, dass Gott dem Menschen, und er wusste ja, wie es weitergeht, die Erde anvertraut hat. Und 50er geht auch. Vielen Dank, Bernhard. 50er, also sagen wir mal, der 50er gehört mir. Positives Bekenntnis, Spaß. Der 50er, okay, der 50er gehört mir als Eltern und ich sage jetzt, ich gebe den 50er meinem Sohn. Wem gehört der 50er? Ihr müsst nicht drüber nachdenken, ist relativ einfach. Noch könnt ihr mitkommen, okay? Wenn ich als Eltern meinem Kind das Geld schenke, gehört es ihm. Was denkt ihr, was der Sohn denkt, wem das Geld gehört? Alle, die Eltern sind, verstehen auf jeden Fall, die Kinder haben einfach... So, wer entscheidet, was mit diesem Geld passiert? You know it, das Kind. Wenn das Kind verstanden hat, dass es das Geld bekommen hat, dann hat das Kind verstanden, dass es darüber entscheidet, was es damit tut, auch wenn wir vielleicht es noch mit beeinflussen können. Versteht ihr, was ich meine? So, Gott hat uns die Welt gegeben. Jetzt wird's schwierig. Wem gehört die Welt? Und was ist da alles drin? Wisst ihr, was ich meine? Gott hat Adam und Eva in die Welt getan und hat gesagt, gehört euch, macht euch die Erde untertan. Und am besten wird es mir gefallen, wenn ihr arm wärt. Könntet ihr bitte alles Obst und Gemüse ignorieren, auch die Tiere nicht anschauen, das könnt ihr euch zu viel Freude bereiten. Willst du mich veräppeln? Ich meine, der Adam ist aufgewacht, so, wuhu! This is nice! Adam hatte eine Bombenzeit, als ihm das Leben eingehaucht wurde. Und wir sollten auch eine Bombenzeit haben, weil wir anfangen müssen, Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht und aus Gottes Perspektive. Eine der Dinge, die meinen Glauben immer, wie so, im Englischen würde ich sagen, ist ein Faith Booster, die einfach meinem Glauben wie so ein Turbo gibt, ist, wenn ich die Sterne angucke. Und wenn es nur kurz ist. Wenn ich in die Sterne gucke, dann denke ich, oh Mann, weißt du, wie groß Gott ist und wie klein wir manchmal denken und glauben, das ist einfach, bah. Halleluja. So. Gott hat, nachdem Adam gefallen ist, und dem Adam ging es so gut, der hat wahrscheinlich gedacht, mir kann nichts passieren, ich kann hier mal ein bisschen das, was Gott gesagt hat, fass es nicht anfassen und wird schon gut gehen, weil Gott ist ja gut, nicht, so funktioniert es halt nicht. Wird schon gut gehen, weil Gott gut ist, so ist es nicht. Wird gut gehen, weil ich mich an seine Prinzipien halte. Wenn wir das so ein bisschen verinnerlichen könnten, das wäre ziemlich cool. Halleluja. Was macht Gott, nachdem Adam gefallen ist? Er sucht sich Abraham raus. Was sagt er zu Abraham? Abraham, geh raus. Erstens. Abraham, geh raus einfach, weil du mich so sehr lieb hast. Egal, was es dich kosten wird, gehe einfach von deiner Familie. Er hat gesagt, Abraham, geh raus. Erstens, ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Ich will, dass du ein Segen bist. Und ich werde segnen, die dich segnen. Und ich werde denen fluchen, die dir verfluchen. Hat sich der Abraham gesagt, cooler Deal. Okay, ich gehe. Gedicht. Ich mache dich zu einer großen Nation. Einfluss, Macht, Kraft, Ausbreitung. Ich will dich segnen. Ich will, dass es dir gut geht. Wenn Gott sagt segnen, das hebräische Wort für segnen bedeutet segnen. Ja, seht ihr mal meine Nachforschungen. Segnen bedeutet gesegnet bei deinem Eingang, gesegnet bei deinem Ausgang, gesegnet ist alles, was deine Hand anfasst. Gott sagt, ich will dich segnen. Wenn wir nicht gesegnet sind, liegt es nicht an ihm, weil er sagt, ich will dich segnen. Und Abraham war noch nicht mal errettet. Hallo. Ich will deinen Namen groß machen. Das ist nicht, dass er groß Abraham auf eine Tafel schreiben wollte. So, oh cool, ich wollte schon immer einen großen Sticker mit Abraham. Den Namen groß machen heißt, ich will dich berühmt machen, dass alle von dir erfahren. Was für Mauerblümchen. Es geht nicht gegen euch, für die Leute in Deutschland. Versteht ihr, was ich meine? Oh, wir Christen, wir wollen alle so lieb und nett sein. Gott sagt, ich will dich groß machen. Ich will dir Einfluss geben. Ich will, dass die Leute von dir hören und von dir erfahren. Kannst du es einfach mal innerlich auf dein Geschäft übertragen? Und du sollst ein Segen sein. Und ich werde die segnen, die dich segnen. Wenn Leute dich segnen, werden sie merken, sie sind gesegnet. Und wenn Leute dir fluchen, ist nicht nur so, alle werden gesegnet, die ein Segen sind, wenn jemand verflucht, ist egal. Die dir fluchen, die werde ich, um die kümmere ich mich. Ich finde es so krass, weißt du, der Abraham dann seine Sarah da dem Abimelech gibt. Und der Abimelech kriegt so einen Warntraum von Gott, apropos ein Heide, gell, der träumt hat. Und sagt, Abraham! Du hast mir deine Frau gegeben. Ich gesagt, ich meine, ah ja, das ist auch irgendwo so, meine Schwester, so halb. Und anstatt, dass Gott zum Abraham geht, sagt, hey Abraham, ey, du hast deine Frau hergegeben, was geht? Die brauchst du noch. Genau. Geht Gott zum Abimelech und sagt, hey, Wenn dem jemand was antut, kriegt das mit mir zu tun. Und dein Haus hat schon mit mir zu tun, also gib ihm seine Frau zurück. Weißt du, was ich meine? Und Abimelech gibt ihm die Frau zurück und noch Zeug dazu. Wie krass ist das? Aber Gott hat ihm versprochen, ich werde die segnen, die dich segnen, und den fluchen, die dir fluchen. Und der Abimelech wollte ihn gar nicht verfluchen, aber er ist automatisch unter den Fluch gekommen, weil er da eine Grenze überschritten hat, die Gott aufgestellt hat. Gott ist gut, Gott ist groß, Gott ist mächtig und Gott will, dass es dir gut geht. Amen. Amen. Und dann, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Oh, das klingt gut. Weißt du, wenn Gott zu mir sagt, in dir soll gesegnet werden deine Nachbarschaft, finde ich cool. Wenn Gott zu mir sagt, in dir soll gesegnet werden deine Verwandtschaft, die kannst brauchen. Halleluja, finde ich super. Wenn Gott zu mir sagt, in dir soll gesegnet sein die Stadt, in der du wohnst, finde ich gigantisch. Wenn Gott zu mir sagt, in dir soll gesegnet sein die Nation, in der du lebst, finde ich Hammer. Wenn Gott zu mir sagt, in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter der Erde. Wow! Da habe ich das Gefühl, ich habe was mit dem Gott zu tun, der die Galaxien geschaffen hat. Und gesagt, ich will hier reinkommen durch dich. Gott will sich durch dich auf der Erde ausbreiten. Schaffen wir im Raum. Kleine Bestätigung. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. 1. Mose 13, Vers 2. Irgendwie eine Bibelstelle, die mir sympathisch ist. Also Gott sagt Abraham, zieh in eine Wüste. Wow, voll cool, Mann. Du warst schon immer in die Wüste. So ungefähr der schönste Ort, den ich mir vorstellen könnte für eine Wanderung. Ich habe eine tolle Wüstenwanderung gemacht, aber da war der Weg genau vorher bestimmt und auch wie lange das dauert und so weiter. Und wir waren dann rechtzeitig wieder draußen, bevor es richtig heiß wird. Und Gott hat Abraham in der Wüste reich gemacht. Das macht ihm Spaß. Kennt ihr noch das mit Isaak? In dem Jahr, wo überall eine Hungersnot war und er sät und hundertfache Ernte. Und Gott, hier kann ich reinkommen, da kann ich den Leuten mal zeigen, wer ich bin. Abraham. Ich glaube, so ein bisschen ist die Offenbarung. Da, Gott machte Abraham. Wie machte er ihn? Oh, der hat ein bisschen was gehabt. Die Leute haben über Abraham gesagt, lest die Geschichte von Abraham. Alle, die haben mich ein bisschen unglaublich angeguckt. Lest mal bitte die Geschichte von Abraham. Guck mal, ob da nicht steht, du bist ein Prinz unter uns, sagen die Heiden über ihn. Ein Kollege, der einfach ausgezogen ist mit seinem Zeug, ist so gewachsen und so groß geworden. Und die Leute im Rohr haben gesagt, du bist ein Prinz in unserer Mitte. Mose hat ein ganzes Volk reich gemacht. Durch die Strategien Gottes. 2. Mose 12, Vers 35 bis 37. Und die Kinder Israel taten nach dem Wort Mose und forderten von den Ägyptern silberne Geräte und goldene Geräte und Kleider. 600.000 Mann plus die Kinder. Möglicherweise sind die Frauen auch nicht aufgelistet. Also, wenn 600.000 Männer plus ihre Frauen zu den Ägyptern gehen und sagen, hey, gib mir mal dein Gold. Die haben auch Kleider genommen. Und ich glaube, die haben zugefasst. Und, weißt du, wenn du so als Sklave arbeitest, meinetwegen als Frau, vielleicht als Sklave in einem Haushalt von jemandem, und dann hat die so ein schönes Kleid an und so einen schönen Schmuck und so, und du denkst, oh. Und wenn dann der Mose sagt, geht zu den Ägyptern und holt euch die Sachen, du weißt genau, du holst nicht das kleine hässliche Ringle. Du holst dir das Beste, oder? Und ich wollte diesen Film von Auszug aus Ägypten von, Prinz von Ägypten hier spielen, dann habe ich gemerkt, Mensch, eigentlich stimmt es nicht, weil die laufen alle so in relativ normalen Klamotten raus, aber die sind zu den Ägyptern gegangen und die haben sich die Kleider geholt von Ägypten. Die wisst ihr was, wo die rausgegangen sind? Kling, 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 kling. Wenn die Miriam das Tambourin geschwungen hat, hat nebenher der Goldschmuck geklingelt. Die sind nicht rausgezogen, haben noch hier ein Schäfchen hinterher und so weiter und so fort, sondern die sind rausgezogen, die haben wahrscheinlich ihre Gold hinterher gezogen. Goldene Gefäße, goldene Becher, goldene Schüsseln und so weiter und so fort. Schönen Schmuck und hier ein kleines Krönchen und hier nochmal. Wisst ihr, was lustig ist? Habe ich ja bei der Nachfolge, ich habe ein schönes Goldbild gesucht für diese Predigt und ägyptisches Gold. Ich muss ja, das Bild muss gratis sein, deswegen bin ich bei dem hier gelandet. Aber was ich witzig fand bei meiner Suche bezüglich ägyptischem Gold, habe ich herausgefunden, dass es einen Akademiker gibt an der ägyptischen Universität, der gefordert hat, Also die Araber verleugnen ja die Geschichte Israels und so weiter und so fort, für diejenigen, die es vielleicht nicht sich darüber bewusst sind. Und da ist einer, ein Akademiker an der Uni, der hat gefordert, dass die Israeliten das Gold zurückgeben, das sie vor 3500 Jahren mitgenommen haben. Hammermäßig, ich finde das toll. Das ist wahrschelich einer der wenigen arabischen Akademiker, der zugibt, dass die überhaupt das Gold gekriegt haben. Er sagt, es ist wissenschaftlich belegt, es gab Mose und die haben das Gold weggenommen und die sollen es zurückgeben. 3500 Jahre später, bläs. Er ist nicht sehr weit gekommen mit seiner Forderung, aber ich finde es einfach cool. Einfach lustig. Aber wisst ihr, was ich meine? Man sieht so das Volk Israel immer so durch die Wüste schlurfen mit irgendwelchen so selbstgewebten Kleidchen und so weiter und so fort. Was ist, wenn die durch die Wüste gegangen sind und die hatten hier noch einen Goldschmuck und hier noch ein Kettchen am Fuß und hier so, oh, ich glaube, ich muss die Hälfte ablegen, weil mir sonst der Arm zu schwer. Weißt du, was ich meine? Vielleicht haben wir doch bei manchen Sachen ein falsches Bild vor unserem Auge über dieses ärmliche Volk. Die ganzen Filme, die wir angucken, die sehen doch immer arm aus, das Volk Israel. Wenn ich 20 Jahre allein, wenn ich nur 20 Jahre in Ägypten gedient hätte als Sklave und Mose sagt, holt euch die Sachen, hey, Leute, Leute, Leute. Okay, ihr seid manche ähnlich, manche anders. David war ein Schafhirte. Und als David Schafhirte war, das ist übrigens ein kleiner syrischer Hirte, ist er nicht süß. Als David Schafhirte war, hat Gott ihn berufen. Und dann hat Gott ihn so aufsteigen lassen. Er ist Sohn des Königs geworden, er ist Heerführer geworden. Dann wurde er verfolgt, hat seine eigene Armee gebaut. Dann wurde er König von Hebron und dann wurde er König von Israel. Ein kleiner Schafhirte hat es in seinem Leben geschafft, so viele Schritte mit Gott zu gehen, dass er König über eine ganze Nation wurde. Natürlich, weil er dazu berufen war, aber weil er Schritt für Schritt für Schritt für Schritt an Gott hing und mit Gott vorwärts gegangen ist. David war ein berühmter Mann. Die Leute hatten Angst, Israel anzugreifen, weil Gott mit David war. David hat eine lange Herrschaft des Friedens gehabt, des Überwindens, weil er einfach mit Gott zusammen geherrscht hat. Und als König war er kein armer König. Und was David hervorgebracht hat, war ein Sohn. Er war reich, Salomo war extrem reich. 1. Könige 10. Und alle Trinkgefäße des Königs Salomos waren aus Gold, so wie bei euch zu Hause, gell? Und alle Geräte des Libanon-Waldhauses waren aus geläutertem Silber. Nichts war aus Silber, es wurde in den Tagen Salomos für nichts geachtet. Und der König Salomo war größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige der Erde. Und die ganze Erde suchte das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören. 1. Könige 10, 21 bis 23. Salomo war reich. Salomo war nicht wohlhabend. Salomo war extrem. Very, very, very mucho. Rico, reich. Geld, viel Geld. Viel. Dagobert Duck, arm im Vergleich. Geldspeicher, Pipifax. Salomo war extrem reich, Salomo war extrem einflussreich. Die Könige der Erde sind zu ihm gekommen, um seine Weisheit zu hören und haben ihm zu seinem ganzen Reichtum dazu noch Geschenke gebracht. What a life! Liebe Sprache, Geschenke, ihr wisst es. Der hat keine Geschenke gebraucht. Kommt die Königin von Saba, bringt ein paar Kamele mit. Kannst ein paar Sachen noch haben, aber ich habe ein paar Fragen. Wie krass ist das? Warum? Er war die zweite Generation. Gott hat den David gesalbt, Gott hat den David aufsteigen lassen und dann hat er den Salomo berufen, in seine Fußstapfen zu gehen. Und Gott ist immer ein Gott des Wachstums und des Ausbreitens. Und Salomo war auf der ganzen Erde der reichste König, der weiseste Mann. Salomo war der Hammer. Der Hammerkönig. Warum? Die Hand Gottes war auf ihm. Der hat Opfer gebracht, nachdem er schon reich war, hat er Opfer gebracht, den Tempel eingeweiht und die Herrlichkeit Gottes kam so stark runter, dass es die Priester umgeblasen haben, hat, dass die nicht mal mehr ihren Dienst verrichten konnten. Au! Der hat was gebaut, nach dem Muster Gottes. Und wenn wir bauen nach dem Muster Gottes, Halleluja. In der letzten Zeit haben wir uns immer mal wieder, es sind irgendwann mal immer wieder die Berge gekommen. Ich habe gerade angefangen, von Richard Hurtis Buch zu übersetzen, Elevate Your Life. Und er, das heißt, erhebe dein Leben oder bring dein Leben auf ein neues Level. Und er vergleicht es mit dem Bergsteigen. Und das hat mich einfach inspiriert. Weil Gott möchte, dass wir von Level zu Level zu Level zu Level gehen und es überleben. Und Salomo hat auf einem Bombenlevel angefangen, weil David sein Papa war, hat er auf einem Superlevel angefangen, um auf noch ein besseres Level hochzukommen. Aber als er oben war, hat es ihn verbrezelt. Die Prinzessin aus Ägypten hat ihn und so weiter, seine fremden Frauen aus anderen Kulturen und Nationen und Religionen, da hat sie ihn dann verbrezelt. Und Gott möchte, dass wir in seinem Reich von Level zu Level zu Level zu Level gehen, ohne dass es uns verbrezelt. Also auf Deutsch, ohne dass uns Schaden zugefügt wird. Und wenn wir einen Berg ersteigen wollen, wenn wir von Höhe zu Höhe zu Höhe mit Gott gehen wollen und wir das jetzt mal vergleichen mit dem Bergsteigen, dann gibt's einfach verschiedene Aspekte, die du brauchst. Ich finde es interessant, der Hirwo hat so ein bisschen nachgeguckt über den Himalaya. Und wisst ihr, dass jede vierte Person, die versucht, den Himalaya zu besteigen, umkommt. Mount Everest. Jede vierte Person, die versucht, den Mount Everest zu besteigen, stirbt dabei. Wie krass ist das? Und Jesus hat gesagt, viele sind berufen, aber nicht viele sind auserwählt. Das heißt, irgendwas passiert unterwegs, dass es die Leute, man kann jetzt ein neues Wort lernen, verbrezelt. Und wenn du ein Berg, wisst du, ich persönlich habe null Ambitionen, einen hohen Berg zu ersteigen. Ich persönlich finde es total super, zur Seilbahn zu gehen. Und dann, bin ich oben, hau einen Blick und hey, Halleluja, alles hat Gott gemacht. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke, meine Festung und so weiter, finde ich Bombe. Aber im Geist funktioniert das mit der Seilbahn nicht. Wenn du im Geist von Level zu Level zu Level gehen willst, dann musst du einfach bestimmte Herausforderungen erfüllen. Und das eine beim Bergsteigen ist es einfach persönliche Fitness. Das wäre für mich schon mal ein Grund, warum ich nicht auf den Mount Everest gehen würde. Schon die Vorbereitung auf die körperliche Fitness, um da hochzukommen, brutal, ist mir zu stressig. Aber im Geist möchte ich von Höhe zu Höhe zu Höhe. Dann, was immer noch mit reinspielt, ob du auf einem Berg, auf dem Gipfel ankommst, vor allem wenn du so einen hohen erklimmst, ist die Wetterlage. Je nachdem, es kann sein, es kommt ein Sturm, es kann sein, auf dem Berg kriegst du das auch manchmal nicht so schnell mit. Du hast hellen Sonnenschein, denkst, es ist nichts los und plötzlich kommt da so ein Sturm an. Sind schon Leute gestorben, vom Blitz getroffen worden, alles Mögliche durch solche plötzlichen Wetterveränderungen. Das Sauerstoffgehalt verändert sich, wenn du auf dem Berg bist und manche Leute verkraften das nicht. Wenn du ganz hoch gehen willst auf den Gipfel von zum Beispiel Mount Everest, gell, da braucht man ja auch eine Sauerstoffflasche, oder? Oder nicht unbedingt, je nachdem, wie die Leute halt auch trainiert sind und so. Aber die meisten haben also so ein Normaltyp, bräuchte eine Sauerstoffflasche, weil da oben zu wenig Sauerstoff ist. Also das heißt, du dich kannst auch aufgrund von dem unterschiedlichen Sauerstoffgehalt verbrezeln. Das nächste ist Equipment. Du brauchst das richtige Equipment, weil, sagen wir mal, versuchst du in Flipflops auf den Berg hochzugehen, schon mal ganz schlecht. Aber sagen wir mal, du hast voll die coolen Turnschuhe, Salomon-Turnschuhe, gell, schon geistliche Turnschuhe. Das sind gute Sportturnschuhe, für die es nicht wissen. Und sagen wir mal, du hast gute Schuhe, aber deine Jacke ist nicht gut genug oder deine Hosen sind nicht gut genug oder meinetwegen, du bist dann auf ein bestimmtes Level gekommen, aber du hast dann kein Werkzeug, um meinetwegen so eine Kletterwand zu erklimmen oder so, dann kommst du auf ein bestimmtes Level und dann bleibst du hängen. Und was ich glaube, ist, dass Gott uns ausrüsten will mit Equipment, damit wir von Level zu Level zu Level kommen, wenn wir mit ihm vorwärts gehen. Und manchmal fragen wir uns vielleicht, hey, warum ist denn das so und warum ist denn das so und warum ist denn das so? Nicht deswegen, weil Gott nicht will, dass du gesegnet bist, sondern deswegen, weil du vielleicht fehlt dir ein bisschen Equipment, Vielleicht fehlt dir ein bisschen Fitness. Vielleicht ist es für dich auch noch zu gefährlich, aufs nächste Level zu gehen. Und Gott sagt, hey, geh noch mal eine Runde hier. Tu noch mal deine Fitness für, wie soll man sagen, auffrischen oder so, bevor du aufs nächste Level gehst. Das heißt nicht, dass Gott dich nicht auf einem anderen Level haben will. Gott will alle Leute beständig auf höhere Level bringen, aber er will nicht, dass es uns dabei verbrezelt. Und er ist nicht fies, sondern er ist gut, wenn er sagt, okay, noch das, noch das, noch das und dann kommst du höher. Vielleicht nochmal hier Buße tun, nochmal hier was reinigen, nochmal hier eine Haltung justieren und nochmal hier ein bisschen im Wort Gottes sich vertiefen. Wisst ihr, viele Leute, die wollen ja zum Jahresanfang ein Wort vom Herrn für dieses Jahr und dann brauchst du irgendwas, wow. Und ich habe ein Wort dieses Jahr bekommen für mich und ich glaube, dass es auch für die Gemeinde steht. Und das Wort für mich war, da wo ich stehe, das Vertiefen. Wow. Voll krass. So, wie wär's mit Levels, auf denen du noch nie warst und Finanzen, die du noch nie hattest und so. Und ich habe einfach gesehen, wie meine Füße tiefer in den Boden gehen, dass ich da, wo ich stehe, noch fester stehe. Dass ich die Bibel noch besser kenne, dass ich im Geist noch stärker fließe, dass ich noch schneller Buße tue, dass ich mich noch mehr reinigen lasse, dass ich das, was ich habe, noch mehr einsetzen kann. Die Bibel sagt im Psalm, er lehrt meine Hände das Kämpfen, dass ich ein starker Kämpfer bin, dass ich in den Prinzipien, die Gott mich gelehrt hat, dass ich in den Wandel und stark bin und konsequent bin. Halleluja. Stimme Gottes hören und so weiter und so fort. Genau, ein weiteres Dings, was passieren kann, wenn du auf dem Gipfel unterwegs bist, die Lawinen steht jetzt da draußen, sage ich jetzt einfach auch noch, kann dich umbringen. Hat schon viele umgebracht. Weißt du, wenn du mit einem gewissen Level an Hören im Heiligen Geist kommst du auf den Hügel hoch. Schön, freu dich auf deinem Hügel. So, wenn du jetzt aber einen richtigen Berg erklimmen willst, auf dem vielleicht der so hoch ist, dass es da kalt ist und dass da Schnee ist, und du nicht die Stimme des Heiligen Geistes hörst für dieses Level, kann es sein, dass dich eine Lawine einhüllt und runternimmt bis ganz unten im Berg und dich findet nie wieder einer. Und was wir gerade auch machen als Haus, ist, dass wir unsere geistlichen Portale reinigen, was das Prophetische angeht, weil der Heilige Geist uns ruft, auf ein neues Level zu kommen, um zu hören. Wir stehen schon sehr fest im Hören. Wir können schon sehr gut den Heiligen Geist hören. Aber der Heilige Geist sagt, ich will eure Portale nochmal reinigen, eure Ohren nochmal putzen. Guck mal, das schönste Ohr. Das, wenn ein Kind auf die Welt kommt, wunderschöne Ohren. Aber ich weiß, automatisch mit der Zeit kommt Ohrenschmalz. Muss ich immer mal wieder rausholen. Wisst ihr, ich glaube, alle diese natürlichen Dinge, durch die wir Gott zu uns sprechen, Halleluja, und wir tun ein bisschen Ohrenschmalz raus, ein bisschen Augensalbe und so weiter und so fort, damit wir noch klarer sehen und noch besser hören. Nicht, um dass wir toller sind, sondern wenn der Heilige Geist sagt, und jetzt das nächste Level, dass wir dann hochgehen können. Wuhu! Und nicht, damit wir juhu, juhu auf einem tollen Level sind, sondern damit das Reich Gottes durch uns ausgebreitet wird. Und eines der Wege, wie das geschehen soll, ist durch gesegnete Finanzen. Wer von euch hätte tolle Ideen, was er machen würde fürs Reich Gottes, wenn er mehr Geld hätte? Moment, ich kann nicht alles heben. So ist es. Und wo kommen diese Ideen her? Ich glaube, die sind nicht vom Teufel. So, gehen wir zurück zu dem Gott, der das Universum geschaffen hat. Zu dem Gott, der diese Riesenwellen geschaffen hat. Zu dem Gott, der diese viele Blumen geschaffen hat, der diese vielen Tiere geschaffen hat und der sich entschieden hat, in dir zu leben. Kannst du dir vorstellen, dass sein Traum für dein Leben noch nicht ganz verwirklicht ist? Dass da eigentlich noch viel mehr herausbrechen soll und dass Gott seine Geheimnisse, wie man das hineinkommt, in unsere Mitte offenbaren will, dass wir mit den Prinzipien, mit gereinigten Augen, mit gereinigten Ohren, mit gereinigten Herzen hineinschreiten und das Reich Gottes sich ausbreitet, auch in unseren Finanzen. Es fängt mit deinem Glauben an. Gott will, dass es dir gut geht. Wenn du für diese Woche irgendeinen Vers brauchst, dann nimm, der Segen des Herrn macht reich oder was der Gerhard vorher hatte, bedenke, dass das, was du schon hast, ist alles nur wegen Gott. Oder mach mal als Hausaufgabe, dass du dir die Sterne anguckst. Oder guck dir mal, wenn du ein iPad hast, guck dir mal diese ganzen Hubble-Bilder an. Diese ganzen Bilder über die Galaxien und sag mir mal, ob der Gott, der diese Galaxien geschaffen hat, ob der vielleicht fähig ist, in dein Leben reinzugreifen und durch dich durch Dinge zu bewirken, die deinen Verstand sprengen. Es geht nicht darum, 1, 2, 3, werde Millionär, nicke, nacke, nein. sondern es geht darum, ich möchte von Level zu Level zu Level kommen, mich dort wohlfühlen, dort überleben, dort zur Ehre Gottes existieren, stärker werden, mich ausbreiten und noch mehr ausbreiten und noch mehr ausbreiten, damit das Königreich Gottes vorangetrieben wird. Und dazu gehört definitiv finanzielles Wohlergehen. Guck mal, auf welchem Level wir anfangen. Guck mal, wenn die Inder oder die Afrikaner, sagen wir mal jetzt Durchschnittsafrikaner und Durchschnittsinder, anfängt für Wohlergehen zu glauben, auf welchem Level die anfangen. Und guck mal, welche Gnade wir haben, in Deutschland zu sein. Wie Salomo auf dem Level von David angefangen hat, fangen wir auf einem ganz anderen Level an. Und ich sag jetzt einfach mal, in Deutschland muss es möglich sein, Finanzen zu scheffeln. Warum kommen die ganzen Flüchtlinge zu uns? Weil hier Potenzial ist, Reichtum zu schaffen. Wenn es die Flüchtlinge kapieren, sollten wir da auch irgendwie reingehen, oder? Ich meine, die Flüchtlinge, die wollen viele erstmal einkassieren und so weiter, aber im Endeffekt wollen die schon auch was aufbauen und arbeiten und so weiter. Also die meisten zumindest oder viele, keine Ahnung, auch egal. Halleluja. Ahu. Ahu. Gott ist Gott. Und Gott lebt in dir. Und Gott lebt in mir. Ich bin noch lang nicht da, wo ich sein will. Aber ich bin happy von da, wo ich hergekommen bin, dass ich da jetzt bin. Und ich sehe noch ganz andere Sachen für mich. Und ich sehe noch ganz andere Sachen für euch. Wir sind noch weit entfernt von dem, was Gott für uns hat. Und Gott sagt, es ist eine neue Zeit. Es ist eine neue Zeit. Viele von euch haben sich bewährt. Viele von euch haben sich reinigen lassen. Viele von euch haben sich heiligen lassen. Und Gott sagt, ich will was Neues aufbrechen lassen. In eurer Mitte, dass ihr hineinschreitet in Wohlstand, dass ihr hineinschreitet in Multiplikation und in Zuwachs. Jetzt ist deine Zeit. Herr, zeig mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Ich will wissen, wie dein Weg aussieht, dass ich von Level zu Level zu Level zu Level komme. Gott ist gut. Gott ist gut. Er kann nicht anders als gut sein. Und wenn er mir seine Wege zeigt und mich seine Wege lehrt, ist es gut für mich. Auch wenn es vielleicht mal weh tut oder unangenehm ist, ist es nicht deswegen, weil er fies ist, sondern weil er will, dass das nächste Level, das vor meiner Nase ist, dass ich da reinkomme. Gott ist gut. Seine Pläne für uns sind gut. Jeremia 29, Vers 11. Ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. Pläne des Friedens und des Heils. Im Englischen steht da Prosperity. Das heißt Wohlergehen. Und es schließt Geld mit ein. Danke, Jesus. Amen. Amen.